Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Also in dieser mysteriösen Wüste muss ich jetzt auch nicht ewig abhängen. Denn Laura meinte dann, da kommt bestimmt noch irgendwas anderes dahinter, hinter der Wüste, da ist noch ein ganz schönes anderes Land. Aber das sah jetzt für mich so ein bisschen trostlos aus.
Wir haben eigentlich festgestellt, dass es wahrscheinlich das Prequel ist von Dune.
Ach ja, genau. dass da irgendwo Elphaba haut dann so mit der Hand irgendwie auf den Boden und dann kommt so ein grüner Sandworm und holt die ab und fährt die irgendwo hin.
Sag mal, Lisa und Laura, was ist eigentlich euer Lieblingsmusical?
Laura, fang mal an, damit es nicht so deprimierend gleich reinstartet.
Ich muss sofort sagen Musical-Film, weil ich nämlich, glaube ich, noch nie Musical irgendwo auf einer Bühne gesehen habe. Aber ich gucke super viele Musical-Filme und mein absolutes Lieblingsmusical, was ich, glaube ich, mindestens 30, 40 Mal gesehen habe, ist Moulin Rouge.
30, 40 Mal?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Okay, krass. Okay, ich wusste, dass du das richtig cool findest, aber ich wusste nicht, dass du es so häufig gesehen
hast. Ich habe das alleine damals, ich glaube, wir haben den bestimmt 6, 7 Mal im Kino gesehen damals.
Damn, okay, krass. Ja, ich dachte irgendwie gerade, dass du tatsächlich mal Musical auf der Bühne gesehen hast, weil ich habe das Gefühl, und ich habe das Gefühl, das Problem ist schon beim letzten Wicked-Podcast erschienen, dass, ich habe, glaube ich, auch noch nie eins auf der Bühne gesehen. Und ich habe, glaube ich, im letzten Podcast, ich habe so eine vage Erinnerung, dass ich gesagt habe, ich könnte das ja mal machen bis zum nächsten Film oder generell auch mal mehr Musicals schauen, aber ich habe das Gefühl, ich habe es dann instant vergessen.
Ihr also, Banausen,
ja, wirklich. Ich fühle mich auch wirklich, ich kann nicht mal dagegen argumentieren gerade. Ich fühle mich so richtig unkultiviert
gerade. Ich bin voll okay damit. Ich bin richtig okay damit, weil ich war ja am Wochenende in Cirque du Soleil und habe wieder festgestellt, ich bin einfach kein Fan von Bühnenshows.
Aber da hat auch niemand gesungen, Laura. Das war vielleicht der, oder haben da
Leute gesungen? Die haben schon auch gesungen.
Ja?
Naja, die haben so gemacht
und so.
die ganze Zeit.
Das ist quasi das gleiche wie ein Musical, glaube ich. Also, genau.
Ja.
ich glaube, das könnte ich schon cool finden. Ich glaube, das Ding war, dass ich Musicals, also ich glaube, es war dann immer lange nicht so meine Musikrichtung und dann habe ich halt auch nicht so das Gefühl gehabt, dass ich mich jetzt quasi in so ein Bühnenmusical begeben möchte, weil die Karten da ja auch immer recht teuer sind. Also ich glaube, wenn mir jemand das schenken würde, dann würde ich, glaube ich, schon reingehen. Aber inzwischen, unter anderem durch Wicked, kann ich mir das eigentlich viel besser vorstellen. Aber deswegen muss ich auch einen Film sagen und Filme ist auch schwierig bei mir, weil ich halt jetzt gerade erst im Prozess bin in den letzten Jahren, Musical-Filme auch zu gucken, weil ich das immer noch teilweise komisch finde. Also ich finde es einfach komisch, mich dran zu gewöhnen, dass eine Handlung existiert und auf einmal fangen Leute random an zu singen und auch so zu Zeitpunkten, wo ich persönlich jetzt vielleicht nicht singen würde in meinem alltäglichen Leben. Und ich weiß, dass es eine Kunstform und eine Genreform ist, aber ich bin immer noch dabei, mich dran zu gewöhnen.
Aber hast du, also was für Musical-Filme hast du gesehen? Also guckst du die grundsätzlich nicht, oder?
Nee, inzwischen gucke ich die schon, aber eine Zeit lang habe ich die wirklich auch mit Absicht, aber ich hatte einfach irgendwie keine Lust, die zu gucken. Aber ich kenne einige Musical-Filme und ich glaube, so, ich habe jetzt voll lange drum rumgeredet und die Leute, die das so hören, sind so, Lisa, sag einfach einen Musical-Film, den du geguckt hast. Und zwar hat es ein bisschen damit angefangen, dass ich La La Land gesehen habe und ich war obsessed mit La La Land. Ich war kurz davor, mir ein La La Land-Tattoo stechen zu lassen, habe ich dann irgendwie nicht gemacht, aber es war wirklich so close. Und da habe ich auch richtig häufig den Soundtrack gehört, den habe ich auch richtig oft gesehen, den mag ich auch immer noch. Ich glaube nicht mehr so wie damals in der Obsession-Phase. Und ich war vor ein paar Jahren in Edinburgh und da war ich irgendwie in so ein paar Screenings von so älteren Filmen und da habe ich im Kino Singing in the Rain gesehen. Und das fand ich auch cool. Ich habe auch noch andere Sachen gesehen, aber es fällt mir gerade nicht ein. Aber ich glaube auch.
Sweeney Todd? Hast du Sweeney Todd gesehen?
Nee.
Greatest Showman?
Ja, den habe ich gesehen, aber auch richtig lange her. Aber ich glaube auch...
Also, Frozen? Frozen?
Zählt Frozen?
Ja, oder?
Okay, ich habe beide Frozen-Filme gesehen. Es gibt sogar
irgendwo... Ich würde sagen, Frozen ist ein Musical.
Aber sind da nicht alle Disney-Filme auch Musicals?
Also definitiv, wenn sie anfangen zu singen, um ihre Emotionen darzulegen.
Okay, ein paar Disney-Filme habe ich auch gesehen. Okay, dann ist es vielleicht nicht ganz so... Culture-less, die ganze Aktion hier. Fabian, du hast dich ja eben durch Mimik und Gestik und Audio darüber beschwert, dass wir noch keine Bühnenmusicals gesehen haben. Heißt das, du hast jetzt so Zehntausende gesehen?
Nee, Zehntausende auch nicht, aber ich muss es vielleicht revidieren. Wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen so, also es hat halt was damit zu tun, ob irgendwie die Eltern einen als Kind da mal irgendwohin mit reingeschleppt haben oder nicht. Weil ich habe natürlich vergessen, dass die Tickets so unfassbar teuer sind. Du hast natürlich vollkommen recht. Es ist auch nicht so, dass ich so permanent in Musicals gehe. Aber ich habe mir zum Beispiel mit meiner Familie Der König der Löwen angeguckt in Hamburg. Und das war schon echt richtig beeindruckend. Dann habe ich mir auch mal das Phantom der Oper angeguckt als Musical. Und dann ist mir so bewusst geworden, warum die so teuer sind, die Tickets, beziehungsweise, dass man wahrscheinlich auch besser in das Musical reingehen sollte, bei dem die Tickets so teuer sind. Denn nur dann ist es nämlich auch wirklich das Phantom der Oper Musical mit den berühmten Liedern und nicht irgendwie einfach nur eine Adaption. Da war ich ein bisschen enttäuscht.
Oh, es ist mir gerade aufgefallen, es kann auch sein, dass ich das im letzten Podcast erzählt habe. Mir ist gerade eingefallen, dass ich mal irgendwann in so einem Urlaub, haben auch so Leute halt wie, also wie heißt denn das, wie so Animateur-Leute, haben halt auch, also es gab bei diesem Urlaub quasi so ein kleines Theater und da haben die halt auch so Tanz der Vampire, glaube ich, aufgeführt, aber es war halt nicht OG. Aber ich wurde richtig von so einem, es war so in dem Sinne interaktiv, dass Leute halt andere Menschen erschrocken haben und dann hat mich
genau
jemand
das Richtige
halt so,
für dich, Lisa.
Ja, super war das. Da ist jemand durch die Reihen gegangen und hat so irgendwas gemacht. Ich habe mich ultra erschrocken, meine gesamte Familie hat mich ausgelacht und dann kurze Zeit später haben die sich auch richtig erschrocken und ich war so, ja, Karma. Aber das zählt, glaube ich, nicht. Das war ja nicht so das Musical-TM.
Aber dann hast du das tatsächlich vorweggenommen, denn ich würde tatsächlich sagen, dass Tanz der Vampire mein Lieblingsmusical ist. Also jetzt nicht der Film von 1967, sondern das deutsche Musical von 1997. Das ist tatsächlich, ich meine, allein das hat ein Stück, wo die Vorzüge von Knoblauch besungen werden. Allein deswegen muss es mein Lieblingsmusical sein.
Ich habe das Gefühl, wir hatten diese Konversation schon mal. Weil das weiß ich nämlich noch, dass du irgendwas mit Knoblauch mal erzählt hast.
Ja, es könnte auch sein, dass ich das insofern erzählt hat, weil das Lied auf meiner Hochzeit lief.
Ah, vielleicht. Ja, stimmt.
Ja, aber das ist ja witzig. Geil. Hätte ich nicht gedacht, dass ich tatsächlich in dieser Runde, in dieser Zusammensetzung quasi der in großen Anführungszeichen Musical-Experte bin, weil ich öfter in einem Musical war als ihr.
Ja, öfter aber als gut. Null ist auf jeden Fall
mehr. Zwei Mann ist mehr als null, ja. Das ist richtig. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast für Film und Serien, powered by Vodafone. Heute reden wir über das Sequel eines von Lisas Lieblingsfilmen von 2024, nämlich über Wicked Teil 2. Nachdem Wicked den ersten Akt des Musicals nacherzählt hat, nämlich die Vorgeschichte von Elphaba, der angeblichen bösen Hexe des Westens, wird in Wicked Teil 2 jetzt der zweite Akt adaptiert, in dem die Ereignisse des Musicals Der Zauberer von Oz neu erzählt werden. Nachdem Wicked so ein Hit war, sind die Erwartungen an Teil 2 natürlich besonders hoch. Findet sich der Film am Ende auch wieder in einer unserer besten Listen? Schmelzen wir dahin bei den Liedern oder fehlt diesmal das Herz? Darüber sprechen wir heute. Wir, das sind Lisa Oppermann, meine Kollegin von GigaTV Mac, bei der Wicked-Soundtrack in Endlosschleife lief. Ja. Hallo Lisa.
Hallo.
Und Laura Samide, unsere Expertin für Dramaturgie und ebenso großer Wicked-Fan. Hallo Laura.
Hi.
Und mich gibt's auch noch, Fabian Douglas. Ich habe für unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac erst vor kurzem ein Video über die Welt von Oz gemacht. Schaut da doch gerne mal rein. Bevor wir aber mit Elphaba frei und schwerelos sind, erstmal ein wenig Werbung. Wollt ihr unsere Videos bald auf einem neuen Handy gucken? Dann schaut euch doch mal die Angebote der Vodafone Black Week an. Die laufen noch bis zum Cyber Monday am 1. Dezember. In der Black Week profitiert ihr von tollen Mobilfunk- und Handyangeboten, zum Beispiel das neue Google Pixel 10 Pro ab einmal 1 Euro. Sucht euch einfach im Angebotszeitraum euer neues Smartphone oder einen leistungsstärkeren Vertrag zum Schnäppchenpreis aus. Damit könnt ihr auch von unterwegs alle unsere Videos auf YouTube ansehen und seid weiterhin up-to-date in der Film- und Serienwelt. In der Vodafone Black Week findet ihr unter den vielen Angeboten sicher euer persönliches Highlight. Mehr Infos und viele weitere coole Deals findet ihr unter dem Link in den Shownotes. Okay, aus der Werbung zurück zu Wicked. Und der Film, also der erste Teil, hat ja insgesamt unglaubliche 758 Millionen US-Dollar eingespielt. Das ist schon eher ungewöhnlich, weil der Film ist nun mal ein Musical und das goldene Zeitalter der Hollywood-Musicals ist ja schon lange vorbei. Also das war so in den 1930er bis späte 1950er. Und klar, das Broadway-Musical war jetzt erfolgreich, aber das ist ja kein Garant für einen erfolgreichen Kinofilm, siehe Cats. Also was glaubt ihr, warum war denn der erste Wicked-Film so erfolgreich im Kino? Laura, was meinst du?
Also ich glaube, es hat schon auch viel damit zu tun, dass das Musical an für sich halt natürlich auch super erfolgreich ist und dass alle dann das auch irgendwie im Kino nochmal sich anschauen wollten. Ich gehe davon aus, dass es da eine große Überlappung gibt zwischen den Fans, die das sich auch irgendwann mal am Broadway oder so angeschaut haben. Und dann ist es natürlich auch so ein absoluter, also es hört sich jetzt doof an, aber es ist halt ein Feel-Good-Film irgendwie, ne? Also du gehst halt rein und du fühlst dich halt irgendwie gerade am Ende vom ersten Teil so total empowered und hast irgendwie so das Gefühl, ja, ich kann jetzt auch rausgehen und die Welt verändern. weil da halt einfach so viel drinsteckt an coolen Momenten. Und und es hat halt trotz dieses, oder vielleicht auch nicht trotz, aber es hat halt einfach auch eine Tiefe, ne? Also man kann über den Film wirklich länger nachdenken, viele Motive da drin wiedererkennen, die irgendwie auch uns sonst so in der Welt bewegen.
Ja, der ist tatsächlich überraschend aktuell, was ja tatsächlich gar nicht so geplant war von den Leuten hinter dem Film, weil der wurde so während der Corona-Pandemie eben entwickelt und der kam dann im selben Monat raus, in dem dann Trump zum Präsidenten gewählt worden ist. Also das konnten die damals ja noch gar nicht wissen. Aber allein schon so die Realität in unserer Welt hat dem Film irgendwie nochmal so eine Metaebene gegeben. Ziemlich gruselig. Lisa, was glaubst denn du, warum der Film so erfolgreich war in der Kinokasse?
Ja, ich glaube, Laura hat eigentlich schon mehr oder weniger alles gesagt. Ich glaube, so zu den Musical-Fans an sich kommen, glaube ich, auch noch die Fans von Cynthia Erivo und Ariana dazu. Ich war ja auch zum Beispiel vor allem also ich glaube auch so 2020 irgendwie, war ich ja mega der Ariana-Ultra. Ich habe irgendwie in diesem Sommer von 2020 nur Ariana Grande und Tove Lo gehört, irgendwie gefühlt. Das heißt, dann hat man einmal die Fanbase von diesem riesigen Musical-Erfolg und halt von diesen beiden krassen Sängerinnen irgendwie. Und sonst was Laura alles gesagt hat. Ich meine, ich würde jetzt von mir auch nicht sagen, dass ich jetzt quasi nur wegen Ariana irgendwie da reingegangen bin. Aber als ich dann halt die Trailer gesehen habe, habe selbst ich mir als Musical, nicht unbedingt bei Musicals anzufindender Mensch schon gedacht, okay, das sieht irgendwie cool aus, da habe ich irgendwie Bock, mir das anzugucken. Und seitdem höre ich ja auch, wie du ja schon gesagt hast, dann halt die Soundtracks und so. Also ich wurde durch den Film wirklich auch ein bisschen noch mehr zu Musicals bekehrt eigentlich. Also vielleicht ging das dann auch anderen Leuten so, die da quasi zusätzlich, also durch diesen ganzen Hype irgendwie mitgenommen worden sind und jetzt auch sich auf Teil 2 freuen.
Es hat auf jeden Fall auch wahrscheinlich geholfen, dass es einfach auch ein guter Film ist, ne? Also ja. Nochmal, Cats war auch ein erfolgreiches Musical.
Ich vergesse diesen Film immer. Ich glaube, mein Gehirn verdrängt den aktiv und dann immer, wenn jemand diesen Film erwähnt, habe ich so ganz kurz ganz viele Flashbacks auf einmal und dann schiebe ich es wieder so aus meinem Gehirn raus.
Moment, habt ihr den gesehen? Weil ich habe den noch nicht mal geguckt.
Du hast Cats nicht gesehen, Laura?
Nee. Ich habe Cats auch nicht
gesehen. Ihr habt den beide nicht gesehen, aber ich habe den gesehen. Ja. Oh mein Gott, okay, this is brand new information. Das nächste Mal, wenn wir uns zu dritt treffen, dann gucken wir nicht Buffy, dann gucken wir alle zusammen Cats.
Nein. Warum? Ich habe also absichtlich Laura, bin ich diesen Film aus dem Weg gegangen.
Laura, du hast mir erst vor 2 Tagen erzählt, dass du gerne mal was Hate watchst, als du Maxton Hall Season 2 geguckt hast und ich dich gefragt habe, warum du das schon wieder guckst, wenn du in Season 1 gesagt hast, Weil es geregnet hat draußen. Das nächste Mal, wenn es regnet, dann gucken wir alle Cats.
Gucken wir Cats.
Oh, wir können da, Gott. Leute, Menschen, die das jetzt hier gerade auf dem Kanal gucken, auf dem YouTube-Kanal oder bei Spotify hören, schreibt uns, wenn ihr wollt, dass wir ein Video da machen, dass Laura und Fabian zum ersten Mal Cats gucken und wir so eine Watch-Party machen.
Eine Hate-Watch-Party.
Vielleicht liebt ihr ja Cats auch. Vielleicht. Ich meine, ich habe den seitdem auch nicht mehr gesehen. Wer weiß, was passiert. Vielleicht sehe ich das in einem völlig neuen Licht.
Wir haben doch erst in der vorherigen Folge etabliert, dass Laura so einen konträren Filmgeschmack hat.
Stimmt.
Also es könnte die Chance ist tatsächlich gar nicht so klein, dass dir der Film gefällt.
Dass ich einfach so, okay, ihr habt es alle komplett missverstanden, der Film ist grandios.
Also wenn du schon immer Sir Ian McKellen sehen wolltest, wie er als Katze aus so einem Napf trinkt, dann ist das der Film für euch.
Aber jetzt macht den Leuten noch nicht so viel Lust auf Cats. Wir wollen ja eigentlich über Teil 2 reden.
Das tut mir leid.
Und ich habe hier noch ein paar Fragen in meiner Struktur drin. Ja, beide Filme, also Wicked Teil 1 und Teil 2, wurden ja parallel gefilmt und sogar der Rohschnitt wurde parallel angefertigt. Also ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, hat dann der Regisseur auch dem Studio, den Studioverantwortlichen, beide Teile hintereinander gezeigt. Mhm. Und hat dann auch zu denen gesagt, ich will jetzt auch übrigens kein Feedback von euch hören, nur mal schon mal so für euch, damit ihr das vorstellen könnt. Und dann haben sie den zweiten Teil einfach so weggesperrt und sich ein Jahr nicht mehr angeguckt. Und dann erst dann in den Feinschnitt sind sie dann erst gegangen. Und das hat auch einen Grund, denn für Regisseur John Chu sind es nämlich nicht zwei Filme, sondern ein großer. Deswegen sollte man sich wahrscheinlich idealerweise auch beide Teile in so einem Doppelfeature angucken. Allerdings gilt ja jetzt der zweite Akt des Musicals als der schwächere von beiden. Das liegt unter anderem an den Songs, denn der erste Akt hat einfach die populärsten, also Defying Gravity, Popular, The Wizard and I. Das hat halt einfach der zweite Akt nicht. Und nun, jetzt ist nun der zweite Teil eben eine Adaption des zweiten Aktes und da schließt sich natürlich die logische Frage an, hat sich denn das auch auf die Filmadaption übertragen? Also habt ihr irgendwie, hat euch da was gefehlt? Habt ihr irgendwie gemerkt, okay, es ist nicht ganz so catchy, nicht ganz so cool wie der erste Teil oder eben auch im Gegenteil, vielleicht fandet ihr sogar den zweiten Teil sogar besser. Wie ist denn da so euer Ersteindruck? Lisa, ich nehme dich mal.
Wie so nach Schule. Lisa hat sich gemeldet. Also ich würde sagen, also was mir aufgefallen ist, dass für mich persönlich hatte Wicked Teil 1 irgendwie so einen klareren roten Faden. Also es gab halt diesen, sag ich mal, recht klassischen Aufbau von, keine Ahnung, Elfie kommt als Protagonistin halt an die Schule, dann hat sie da irgendwie erst Schwierigkeiten, dann schließt sie halt diese Freundschaft zu Glinda und dann macht sie sich halt so auf ins Abenteuer, um halt den Zauberer zu treffen und dann am Ende wird halt ihre, ja, platzt halt diese Blase von allem, was sie sich vorgestellt hat und ist quasi so das Setup für dann Teil 2. Und na gut, während halt auch unterschwellig noch die Geschichte mit den Tieren erzählt wird, aber es geht ja hauptsächlich auch einfach um Elphaba und Glinda. Und in Teil 2 jetzt war das für mich persönlich jetzt beim ersten Mal schauen, ich würde es jetzt auch nochmal schauen, um es nochmal quasi genauer beurteilen zu können, war es für mich nicht ganz so klar. Also nicht, ist es, dass ich nicht gecheckt habe, was passiert, aber einfach, dass diese Linie nicht ganz so doll so präsent war in meinem Kopf wie beim ersten Teil. Ich muss sagen, den Songs weiß ich noch nicht so richtig, weil ich bei, also nach Teil 1 hatte ich zwar so ein, zwei Songs, die irgendwie so abwechselnd sich in meinem Gehirn überlagert haben und 24/7 gespielt haben, aber da musste ich auch erstmal nochmal die Soundtracks mehr hören, vor allem als Person, die halt das Musical vorher nicht kannte, bis sich dann quasi alle so ein bisschen voneinander abgesetzt haben und ich dann auch sagen konnte, okay, ich finde die alle cool. Jetzt habe ich aber auch bei Teil 2 schon so ein paar Songs, die ich immer wieder im Kopf habe, deswegen muss ich jetzt erstmal noch abwarten, bis halt der Soundtrack zum Film rauskommt, ob die dann genauso hängen bleiben oder nicht. Ich finde auf jeden Fall, dass da auch coole Songs dabei waren. Ich habe jetzt erstmal zur Überbrückung quasi die Musical-Songs, also aus der von der Bühnenmusical-Version gehört, wo ich auch schon so bin, so ja, okay, aber ich, vielleicht stimmt es, vielleicht ist es nicht ganz so doll drin, aber ich, also jetzt, also von nach dem Ersteindruck von Teil 2 würde ich jetzt da schon sagen, glaube ich, dass ich den ersten ein bisschen besser fand, weil, vielleicht, nee, vielleicht hole ich jetzt zu sehr aus schon, vielleicht wollt ihr erstmal sagen, was
ich habe noch was vergessen zu sagen. Jetzt habe ich hier schon so eine tolle Struktur, aber ich vergesse es wirklich in jeder zweiten Folge. Natürlich ist jetzt der erste Review-Teil, den ihr jetzt auch hier gerade schon hört, ist natürlich spoilerfrei. Das heißt, wenn ihr noch nicht im Kino wart und euch jetzt vielleicht irgendwie inspirieren lassen wollt oder mal reinhören wollt, wie ist denn der Film so, dann verraten wir jetzt nichts Wichtiges. Der Spoiler-Part kommt erst später und da gibt's natürlich dann auch noch eine Spoiler-Warnung. Ja, Laura, Lisa hat da schon, glaube ich, was Richtiges angesprochen, so dieser ominöse rote Faden. Also tatsächlich empfand ich das nämlich auch so, dass irgendwie der erste Film, der war, obwohl er deutlich länger war, irgendwie fühlte er sich ein bisschen stringenter an. Und beim zweiten Teil, da hatte ich nicht so das Gefühl, dass ich so genau wusste, wo die Geschichte jetzt hingeht. Also es war jetzt nicht wie bei Herr der Ringe, wo klar ist, dass sie am Ende beim Schicksalsberg rauskommen. Deswegen, also hatte ich das. Also siehst du das auch so? Und wenn ja, hat dich das gestört oder warst du vollkommen okay damit?
Also ich sehe es grundsätzlich auch. Ich glaube, der Grund dafür ist, dass der zweite Teil halt noch mehr damit arbeiten muss, dass es halt eben den Zauberer von Oz vorher schon gab und dass man halt eben versucht, das, was da passiert, halt irgendwie in die Geschichte zu integrieren und viele von den Sachen dann halt eben schon vorbestimmt sind und eingebaut werden müssen. Und ich glaube, damit tut sich die Dramaturgie einfach sehr schwer anstellen. Weil ich finde aber erstmal, ich finde zum Beispiel so die ersten, der erste Teil vom zweiten Teil, so das Setup ist eigentlich für mich stringent. Also es macht total Sinn. Weil wir sind da ja jetzt irgendwie in der Situation. Ich meine, okay, ist spoilerfrei für Teil 2, aber wir wissen, was in Teil 1 passiert ist. also wir sind ja in einer Situation, wo Elphaba jetzt entschieden hat, okay, sie stellt sich auf die andere Seite. Und das ist ja erstmal ein total spannendes Ding, ne? Also, und ich finde dann, wenn dann halt so auch dieses ganze Marketing also die Propaganda dann so angestoßen wird, das finde ich total spannend. Und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass man da noch tiefer reingeht, ja, und noch so ein bisschen mehr irgendwie von den Motiven irgendwie auch sieht und versteht, wer da eigentlich genau irgendwie der Strippenzieher oder die Strippenzieherin ist, um damit noch so ein bisschen mehr zu spielen. Und ich glaube, das ist halt im Musical auch nicht so verankert. Und ich glaube, da hätte man im Film, hätte man halt noch mehr machen können. Wäre wahrscheinlich auch moderner noch gewesen, ne? Weil es halt noch mehr irgendwie auch in die heutige Zeit gepasst hätte. Und dann hätte man noch mehr wieder auch eine Diskussion anstoßen können, die halt so jetzt in das Heute und Jetzt irgendwie reinpasst. Ich glaube, das war das, wo ich halt so gemerkt habe, okay, das vermisse ich so ein bisschen. Und ich glaube, ja, es ist halt am Ende so ein bisschen, verläuft das so ein bisschen wegen eben genau dieser Geschichte, okay, wir müssen halt eben bestehende Story-Elemente mit reinbauen.
Wobei ich da auch wiederum überrascht worden bin, obwohl ich eigentlich dachte, ich weiß, was passiert, und dann ist doch irgendwie nochmal was anderes passiert, was natürlich später erwähnt wird. Von daher haben sie ja schon da ein bisschen mit gespielt, aber bei manchen Stellen war man halt so, okay, ja, jetzt müssen die halt kurz an diesem Ort sein, weil sonst passt es nicht mehr zusammen mit halt der Zauberer von Oz.
Ja, und ich mag das ja eigentlich total gern. Also ich liebe ja zum Beispiel auch das Ende von Dark Knight, wenn es dann halt darum geht, die Menschen brauchen halt einen Bösewicht. Und ich opfer mich jetzt und sage, ich bin jetzt der Bösewicht in der ganzen Propagandamaschine. Ich mag das ja total gerne, wenn man da halt tiefer reingeht und das dann halt nochmal so ein bisschen erforscht. Okay, was heißt das denn? Was heißt das für die Person? Aber was heißt das auch für die Gegenseite und was heißt das für die Menschen?
Elphaba ist The Dark Knight von Oz. Das ist eine schöne Parallele, ja.
Gutes Crossover.
Ja, Lisa, du hast vorhin schon gesagt, dass du dir jetzt das Musical, die Lieder aus dem Musical in Endlosschleife anhörst, weil eben da wahrscheinlich der neue Soundtrack noch nicht draußen ist. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, aber es wurden 2 neue Songs für den Film geschrieben. No Place Like Home. Mitgeschrieben von Cynthia Erivo und The Girl in the Bubble, der dann von Ariana gesungen wurde. Wie haben euch denn die 2 Songs gefallen? Denn ich muss ein bisschen gestehen, ich habe natürlich drauf geachtet. Ich wusste, dass das eben Songs sind, die nicht originär im Musical drin waren. Und ich hatte das Gefühl, man merkt es irgendwie. Lisa, du als jemand, der eben das Musical oder die Soundtracks eben gehört hat, ist es dir auch aufgefallen oder hat sich das für dich so organisch eingefügt?
Also ich muss sagen, ich habe jetzt bis heute nur die Songs von Teil 1, nee, stimmt gar nicht. Ich glaube, ich habe doch auch mal von Teil 2 von den Musicals das vielleicht gehört. Auf jeden Fall habe ich wesentlich häufiger die Songs von Teil 1 gehört. Deswegen habe ich, bevor ich jetzt den Film geschaut habe, habe ich vergessen nachzugucken, was die neuen Songs sind. Und deswegen habe ich halt während des Films häufiger mal gedacht, also ich wusste, dass es neue Songs gibt, aber ich saß da immer so und war so, ist das jetzt ein neuer Song? Ist das jetzt ein neuer Song? Ich bin mir nicht sicher. Okay, den Song habe ich schon mal gehört, da kann es nicht sein. Deswegen würde ich persönlich für mich sagen, das ist jetzt nicht so, na, obwohl, dieser Bubble-Song ist vielleicht ein bisschen rausgefallen, weil da, da ist mir stilistisch so ein bisschen aufgefallen, aber beim diesem Home, wie ist der andere Song noch?
No Place Like Home.
No Place Like Home, hat sie es gut eingefügt. Wobei ich da sagen muss, ich finde, beim Bubble Song hat es irgendwie ganz gut zu diesen Kindheits-Flashbacks gepasst, also auch von der Stimmung her. Und von No Place Like Home, da fand ich das im Kontext ein bisschen weird. Das könnte wieder daher stammen, dass ich es ja, wie gesagt, manchmal weird finde, wenn Leute in bestimmten Situationen anfangen zu singen. Aber ich fand es ein bisschen seltsam, dass es halt diese Szene gab oder eine von den Szenen des Films, wo ja wirklich die politische Situation auch aktiv angesprochen und besprochen wird. Und dann sind da diese Tiere, die okay, warte, das ist jetzt schon ein Spoiler. da sind Tiere, die etwas machen wollen, worüber sie sich wahrscheinlich, das haben sie nicht leichtfertig entschieden, da werden die sich Gedanken drüber gemacht haben. Und dann kommt Elphaba und ist so, hey, aber ich habe ja diesen Song für euch, in dem ich singe, dass es No Place Like Home gibt. Und das wird euch bestimmt überzeugen. Und ich weiß nicht, es ist vielleicht wieder so, es ist vielleicht wieder dieses stilistische Musical-Ding. Fand ich den Song gut, aber die Situation fand ich so ein bisschen seltsam. Aber ich weiß nicht, was sagt ihr denn dazu zu den Songs?
Also ich finde, bei The Girl in the Bubble waren sie, glaube ich, ein bisschen zu sehr verliebt in die Cinematografie. Das ist ja der Song, wo es so einige unmögliche Kamerafahrten durch Spiegel hindurch gibt. Und das hat irgendwie ein bisschen abgelenkt. Und ich fand ihn auch generell ein bisschen zu poppig. Also der hat eher so wie ein Ariana Grande-Song gewirkt und weniger wie jetzt ein Wicked Musical-Song. Laura, bist du so, hast du eine Meinung zu den Songs oder eher nicht?
Also ich glaube, ja, Girl in the Bubble ist halt sehr poppig, so. Und ich würde behaupten, dass die Musical-Lieder, die Original-Musical-Lieder, da halt so ein bisschen tragender, ein bisschen, die sind halt epischer, so. Mm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied. Ich finde, dass es sich trotzdem dramaturgisch in den Film aber eingefügt hat, weil halt Glinda auch so ein Charakter ist. Deshalb irgendwie, und auch wo sie da gerade steht, dann an, wo das dann passiert, an welcher Stelle macht es Sinn, dass sie auf einmal in so ein Popstar-Image reingeht.
Na gut, stimmt.
Also deshalb, ich habe das eher so gesehen, dass es halt ein dramaturgischer Kniff ist, um uns quasi noch mehr über die Figuren zu erzählen.
Den Star, Glinda.
Der Star, ja.
Also was mir auch aufgefallen ist, dass ja der, du hast es eigentlich auch schon angesprochen, Lisa, dass ja der erste Teil ist ja im Prinzip High School Musical von Oz und der zweite Teil ist jetzt halt viel, viel düsterer. Der erste Teil war ja teilweise auch schon traurig, aber der zweite Teil ist jetzt, da setzen wir irgendwie stellenweise doch nochmal was obendrauf. Und ich habe mich so dann gefragt, ist es vielleicht zu düster? Also ich habe ja nichts gegen traurige Filme und gegen düstere Filme, aber vielleicht von Leuten, die jetzt nur den Trailer gesehen haben und die das Musical nicht kennen, die fühlen sich da vielleicht ein bisschen überfordert. Laura, was glaubst du, also wie hat denn dir so die düstere Atmosphäre von dem Film gefallen?
Ich hätte es noch gerne viel düsterer gesehen.
Noch düsterer, okay.
Das habe ich auch gedacht, als gesagt, sorry, dass ich unterbreche, Laura, aber als immer so gesagt wurde, der zweite Teil wird so düster, war ich so, oh shit, wird das jetzt irgendwie so ein halber Horrorfilm oder so? Und dann dafür fand ich es jetzt irgendwie gar nicht mal so düster.
Naja, ich finde auch düster kann man ja nochmal interpretieren, irgendwie, okay, es ist jetzt Horror, aber ich finde, also das, was ich vorhin schon meinte, ich finde, die Tragweite dessen, was da passiert, die hätte man noch mehr, da hätte man noch mehr draus schöpfen können. Man hätte noch politischer vielleicht werden können. Vielleicht auch nicht politischer, das ist das falsche Wort. Ich glaube, man hätte noch mehr reingehen können, was es eigentlich genau bedeutet für die verschiedenen Charaktere, wie sie sich gegeneinander positionieren. Die Fallhöhe, das ist das. Die Fallhöhe hat irgendwie... Also ich will nicht sagen, dass sie gefehlt hat, weil das stimmt auch nicht. Da war Fallhöhe. Aber man hätte da an bestimmten Stellschrauben noch drehen können, um das noch dramatischer zu machen. Und ich glaube, da können wir im Spoiler-Teil noch mal ein bisschen genauer drüber sprechen.
Ja, ich finde auch irgendwie dieser, also ich finde halt Wicked ist so interessant, weil das ist irgendwie so eine interessante Kombination aus so Eskapismus und Konfrontation. Und das so beides gleichzeitig zu jonglieren, ist an manchen Stellen ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt auch gedacht, weil im Teil 2 fehlt auf jeden Fall meistens so diese Leichtigkeit vom ersten Film. Es ist mir aufgefallen, als so gegen Mitte des Filmes, glaube ich, zum ersten Mal das Kino wirklich laut gelacht hat bei einer Stelle. Ich weiß nicht, ob ich das wieder vergesse, aber die Stelle, wo sie halt, Glinda Elphaba nachmacht.
Ja.
Und die so einen halben Jedi-Kampf anfangen irgendwie. Das war so die Stelle, wo ich dachte, ach ja, stimmt, das war ja im Teil 1 viel öfter mal so witzig, dass Leute laut gelacht haben. Mhm. Aber ja, ich hätte auch gedacht, dass es ein bisschen noch düsterer wird, aber thematisch, also von dem, was thematisch an der Oberfläche ist, auf jeden Fall ergibt es ja schon Sinn, dass es die Stimmung dann auch anders ist. Tja.
Ich habe jetzt ganz viele Sachen jetzt für den Spoiler-Part aufgeschrieben und ich habe jetzt gar nicht für den spoilerfreien Part habe ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr so viele Fragen. Vielleicht können wir das so ein bisschen noch zusammenfassen. Also Laura, du hast ja schon gesagt, du fandest den ersten Teil des zweiten Teils sehr gut. Über den zweiten Teil des zweiten Teils können wir dann ja im Spoiler-Part sprechen. Lisa, wie hat denn, vielleicht kannst du noch mal so ein Fazit quasi sagen, würdest du dann den Leuten den zweiten Teil jetzt auch empfehlen?
Oder, weiß nicht, bist du jetzt irgendwie so traurig und enttäuscht und sagst du, nee, den gucke ich mir dann an, wenn er im Streaming ist?
Das war das Ende von meiner Musical-Phase. Dieser Film hat es ruiniert. Nein, ich würde auf jeden Fall sagen, wenn man Teil 1 mochte, sollte man sich auf jeden Fall Teil 2 angucken. Allein schon deswegen, weil die Filme ja so miteinander verwoben sind, dass es, dass es eigentlich gar keinen Sinn ergibt, sich nur Teil 1 anzugucken.
Ja.
Und auch wenn jetzt vielleicht so ein paar mehr Sachen aufgefallen sind, mochte ich den Film trotzdem noch voll gerne und war trotzdem voll eingesogen wieder gleich in die Atmosphäre. Und vor allem Cynthia Erivo und Ariana Grande sind auch schon wieder krass am Performen. Also das sollte man sich meiner Meinung nach nicht entgehen lassen.
Ich finde auch, das ist schon Meckern auf hohem Niveau, weil ja. Ich glaube, gerade wenn man das dann als einen Film sieht und nicht als zwei getrennte Teile, wo man jetzt halt endlich irgendwie das Ende gesehen hat, finde ich, kann man das auch als einen Film so beurteilen und bewerten. Und dann ist es immer noch ein richtig, also es ist immer noch ein richtig, richtig guter Film, so, ne, beide Filme zusammen. Und ich glaube, wenn man den ersten Teil angeschaut hat und richtig, ja, also richtig Spaß dabei hatte, dann wirst du den zweiten Teil auch genießen. Und ich glaube, das nimmt, dass da halt irgendwie was am Ende irgendwie nicht so ganz super rund ist, ist jetzt aber, wie gesagt, auch nichts, was die Filmemacher hätten irgendwie groß ändern können. Ich finde, dafür haben sie schon einen richtig guten Job gemacht.
Ja, voll.
Es ist halt am Ende eine Musical-Adaption und wenn gewisse Storybeats im Musical vorgegeben werden, ist es sehr schwierig, die irgendwie abzuändern.
Ja.
Jetzt haben wir ja schon gesagt, der erste Teil war unfassbar erfolgreich. Glaubt ihr denn auch, dass der zweite Teil so erfolgreich sein wird wie der erste? Denn um an das anzuknüpfen, was du gesagt hast, Laura, es ist ja eben kein Feel-Good-Film mehr.
Ich könnte mir das schon vorstellen, weil ich glaube, dass die Leute immer noch jetzt auch gerade irgendwie so vor Weihnachten Lust darauf haben, irgendwie nochmal Eskapismus zu betreiben und sich einfach in diese andere Welt irgendwie reinholen zu lassen. Und das funktioniert ja auch, ne? Also egal, was da jetzt inhaltlich passiert, du wirst ja auf jeden Fall mitgenommen. Also ich könnte mir vorstellen, dass der auch erfolgreich wird. Aber genauso erfolgreich wie der erste Film wird, muss man halt schauen. Ich glaube, der erste Film hat halt genauso einen Nerv getroffen. Der zweite jetzt vielleicht nicht mehr so, aber ja, wird man sehen.
Ja, ich kann mir auch, also ich glaube auch, dass er definitiv wieder erfolgreich wird, weil ja eben nochmal genauso diese Zielgruppen reingehen werden, die wir schon angesprochen haben. Allerdings kann ich mir auch vorstellen, dass vielleicht sich bei Teil 1 auch noch viele Leute von diesem Hype haben mitreißen lassen, die das normalerweise nicht gucken würden. Und einige davon, so wie ich, haben festgestellt, oh, das ist ja voll mein Ding. Und andere haben dann vielleicht gedacht, okay, ich habe mir jetzt den Teil 1 wegen vielleicht der und der Person angeguckt, aber Teil 2 muss ich jetzt nicht unbedingt sehen. Also vielleicht kommt es so ran an den Erfolg von Teil 1, aber wird vielleicht nicht ganz so doll. Außer es ist so ein Ding von, es hypt sich dann so hoch und Leute gucken das dann alle so 10.000 Mal, weil sie nicht wollen, dass die Filmreihe zu Ende ist.
Ist es dann, also Fabian, wo genau ist denn der Film am erfolgreichsten gewesen, der erste?
Das weiß ich nicht, das müsste ich jetzt nachschauen.
Dazu muss man ja wissen, dass Fabiero unser Osperte ist und eigentlich sollte er alles über Oz wissen.
Natürlich sollte ich alles über Oz wissen, nicht nur über die Oz-Lore, sondern natürlich auch alles, was darüber hinausgeht.
Fabian, also alle Zeitungsartikel, die jemals geschrieben wurden zum Thema.
Ja.
Natürlich, aber Gott sei Dank habe ich auch eine fast allwissende Maschine on my fingertips und ich habe gerade gegoogelt, dass Wicked, der erste Teil, 62% seines Einspielergebnisses in den USA eingespielt hat. Also ja. über 470 Millionen US-Dollar.
Was ja auch Sinn macht. Naja, also es ist ja interessant, ne? Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass eigentlich der Need danach, so einen Film sich gerade anzuschauen in den USA, wo es ja wahnsinnig schwierig gerade ist, schon da ist. Die Frage ist aber, sind die Leute im Moment gerade überhaupt dazu bereit und haben die Bock, sich in eine andere Welt reinzubegeben oder haben die eigentlich im Moment gerade genug Probleme und haben nicht die Zeit und den Nerv dafür, sich jetzt nochmal in was anderes reinzuholen?
Doch, ich glaube, die Leute, das, was du am Anfang meintest, ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich vor Weihnachten nochmal so ein bisschen Ruhe gönnen wollen. Aber ist natürlich die Frage, da reden wir ja gleich im Spoiler-Teil auch noch drüber, inwiefern dieser Eskapismus vom ersten Teil überhaupt noch so standhält im zweiten Teil.
Und ich vermute, dass nicht so viele Leute den so bingen werden, weil der ist ja bei gewissen Leuten so wirklich so ein Event gewesen, in das man einfach öfter reingeht. Wahrscheinlich auch wegen den catchy Songs. Und für mich gibt es diese catchy Songs nicht so sehr im zweiten Teil. Klar, du hast For Good, das ist schon ein richtig toller Song. Aber es kommt halt irgendwie für mich zumindest, ich rede jetzt von meiner Meinung, für mich kommen die Songs alle nicht an die Songs aus dem ersten Teil ran.
Ich muss noch mal ganz kurz was zu den Songs sagen, was ich vergessen habe, was jetzt ein bisschen abdriftet. Aber was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass ich es cool finde, als Person, die jetzt ja nicht so doll in einem Musical drin ist, wie die Songs sich quasi ergänzen zum ersten Teil. Es gibt ja ganz viele so entweder Teile von Songs oder sogar ganze Songs, die wieder Themen aufnehmen, also so Themen im Sinne von Musikthemen aufnehmen vom ersten Teil. Oder auch
Reprise nennt man das, glaube ich.
Genau, Reprise. Und die genau entweder musikalisch oder sogar textlich sozusagen inhaltlich das aufnehmen oder dass halt die Songs von quasi den von anderen Leuten gesungen werden, vielleicht auch sozusagen von den gegenüberstehenden Leuten in Anführungszeichen. Also es gab ja zum Beispiel diesen Song, jetzt habe ich den Namen vergessen, den Song, den Elphaba singt, nachdem quasi Fiero und Glinda zusammenkommen. I'm not that girl. Wo sie so ist, so, ich bin einfach nicht das Girl, in das man sich verliebt. Und im Teil 2 singt das halt Glinda, nachdem andere Dinge passieren. Und genau, das finde ich irgendwie cool, dass das so verbunden ist, muss ich nochmal sagen. So, das war's.
Genau. Ja, dann habt ihr es jetzt gehört. Also ich glaube, es ist eigentlich relativ offensichtlich, wenn ihr den ersten Teil geguckt habt, wollt ihr natürlich wissen, wie die Geschichte ausgeht. Und es ist jetzt durchaus ein Film, der wirklich gut ist. Da macht man eigentlich nicht viel falsch, wenn man da reingeht. Aber seid euch eben bewusst, er ist ein bisschen düsterer und meiner Meinung nach sind die Songs nicht ganz so catchy. Aber man kann natürlich trotzdem reingehen. Und dann würden wir jetzt in den Spoiler-Part reingehen. Das heißt, wenn ihr den Film noch nicht geschaut habt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann müsst ihr jetzt auf Pause drücken und in den Film reinrennen. Wir warten so lange auf euch, zwinker, zwinker. Und dann war das jetzt eure Spoiler-Warnung. Ja, im zweiten Teil taucht ja eine gewisse Dorothy auf. Aber irgendwie ja auch nicht. Der Film gibt sich nämlich alle Mühe, nicht ihr Gesicht zeigen zu müssen. Und da habe ich mich natürlich sofort gefragt, warum eigentlich? Also dazu muss man natürlich wissen, dass Warner die Rechte am Film von 1939 hat, während Wicked von Universal vertrieben wird. Und deswegen sind die Schuhe von Nessa silbern und nicht rubinrot. Das war nämlich eine Erfindung des Films. Deswegen musste die Hautfarbe der Wicked-Elphaba einen anderen Grünton haben als der Grünton der bösen Hexe des Westens im Film von 1939. Das erklärt aber meiner Meinung nach nicht, warum wir Dorothys Gesicht nicht sehen. Also ist euch das auch so aufgefallen und warum glaubt ihr, dass der Film das gemacht hat, wenn es ist ja eine bewusste Entscheidung gewesen?
Also ich habe, es ist eine bewusste Entscheidung. Ich glaube, es wurde einfach deswegen gemacht, weil Judy Garland als Dorothy einfach so ikonisch ist. Dieser Film ist ja von irgendwie 1939, glaube ich, ne?
Genau.
Dass einfach die meisten Leute Judy Garland als Dorothy im Kopf haben und sozusagen, dass also einmal das, dass diese vielleicht jede Person, die jetzt gecastet werden würde als Dorothy, wäre wahrscheinlich irgendwie seltsam für ganz viele Leute. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die es gemacht haben. Gut, naja, man kann mir wieder beim Denken zuhören gerade. Ich habe mich gerade selbst in meinem Kopf widerlegt. Ich habe gerade überlegt, ob sie es vielleicht deswegen gemacht haben auch, dass, weil ja der Fokus von der Wicked-Geschichte auf Elphaba und Glinda liegt und eben nicht auf Dorothy und ihren Friends, wobei man ja auch ein paar Mal quasi die Freunde von Dorothy gesehen hat, aber jetzt auch nicht so oft. Deswegen könnte es schon sein, dass das auch der Grund ist.
Ich glaube, es ist eher das Zweite, okay, dass du den Fokus nicht da drauf legen willst, weil ich kann mir ganz ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass noch, also gerade außerhalb von den USA, ich glaube, in den USA ist es nochmal was anderes, dass wahnsinnig viele Leute Der Zauberer von Oz gesehen haben. Ich glaube, weltweit ist es so, dass die meisten Leute Der Zauberer von Oz nicht gesehen haben. Ist meine Behauptung.
Kann ich jetzt nicht widerlegen.
Ich habe tatsächlich den Film auch für unser GigaTV-Merk-Video nachgeholt. Also ich kannte natürlich alle Plotpoints, ich kannte Follow the Yellow Brick Road. Aber das kennt man irgendwie durch die Popkultur. Aber den Film selbst hatte ich tatsächlich auch nicht gesehen. Und wahrscheinlich hast du recht, dass es dann den meisten Leuten außerhalb der USA auch so geht.
Ich glaube, dass man es durch die Popkultur auch eben nur durch die USA, weil wir halt so sehr geprägt sind durch die USA, dass wir dadurch die Plotpoints kennen. Ich habe den Film zum Beispiel auch irgendwie Ewigkeiten gar nicht gesehen, weil ich auch gar nicht den Also ich hatte gar nicht den Need, den zu sehen, weil ich das Gefühl hatte, ich kenne die Geschichte ja eh schon.
Ich habe irgendwie gar nicht so drüber nachgedacht. Ich habe den tatsächlich auch erst recht spät gesehen. Aber ich habe dadurch, dass das halt in meinem Studium in so Filmseminaren und so häufig vorkam, bin ich irgendwie so davon ausgegangen, immer die ganze Zeit, dass das einfach so ein allgemeingültiger Faktor ist, dass Leute diesen Film kennen. Aber das ist wahrscheinlich wieder nur so eine Nischensache.
Ich glaube, man kennt ihn, aber ich glaube, die wenigsten Leute haben ihn wirklich gesehen. Das ist so, ich finde das so ein bisschen auch wie Rocky Horror Picture Show. Ich glaube, jeder weiß ganz genau, worum es geht in dem Film.
Den habe ich auch gesehen, apropos Musical-Filme.
Aber ich finde, das ist auch so ein Film, wenn du jetzt mal in deinem Freundeskreis rumfragst, wer jetzt wirklich der Zauberer von Oz oder auch Rocky Horror Picture Show ganz gesehen hat. Ich könnte mir vorstellen, dass die meisten Leute ganz genau wissen, worum es geht, aber wenn du dann mal nachhackst, haben sie die Filme nicht gesehen.
Ich werde das mal machen. Aber
ja, vielleicht habt ihr, sorry, können wir gleich mal die Community fragen. Genau. Ja. Habt ihr vielleicht irgendwie so einen ganz offensichtlichen Musical-blinden Fleck so von einem Film, von dem man so die Songs kennt, wo man die Memes gesehen hat, aber den man selber gar nicht geguckt hat? Es ist ein Safe Space, wir judgen euch nicht, keine Sorge.
Es gibt ja auch Leute,
aber jetzt muss ich nochmal zurück zu dir, Laura, kommen. Also das habe ich nämlich tatsächlich irgendwie dein Point übersehen. Also du hast gesagt, in den USA kennt man den Film, aber außerhalb nicht. Also was bedeutet das jetzt, dass wir Dorothy nicht sehen? Warum? Erklärt das das?
Genau. Also deshalb glaube ich, dass eben der Punkt von Lisa, dass Judy Garland so ikonisch ist, dass es halt irgendwie, dass wir das nicht überschreiben können mit was Neuem. Ich bin mir nicht sicher, ob das der Fall ist. Ich glaube, man könnte
es nicht. Das war ja nur einer von zwei Punkten. Mein zweiter Punkt war ja der.
Genau. Und ich glaube, es ist eher der zweite Punkt, dass halt eben, dass man sich auf Glinda und auf Elphaba konzentrieren wollte. Und dass das halt die wichtigere Geschichte ist, weil das sonst halt einfach so ein bisschen davon ablenkt, weil das ja natürlich auch nochmal eine komplette Dramaturgie, eine komplette Geschichte in sich selbst ist, was dann eben Dorothy passiert. So. Und ich glaube, das ist der Grund, warum sie es dann eben so gelöst haben. Die Frage ist aber, war das eine gute Entscheidung, das so zu lösen?
Mir ist gerade auch diese Szene eingefallen am Ende, wo Elphaba vermeintlich stirbt. Da zeigen sie ja auch nicht die Szene, wie es aktiv passiert, sondern machen da ja so ein Schattenspiel draus. Und ich will immer Ariana sagen, aber Glinda hängt ja in dieser Besenkammer da irgendwie rum oder auf der anderen Seite der Wand und kriegt das irgendwie so ein bisschen mit, aber nicht ganz. Deswegen, das ist ja auch wieder eigentlich ja, genau das Gleiche. Da haben sie sich ja schon sehr viel Mühe gegeben, das, also durch ein komplett anderes Stilmittel, das zu lösen, dass sie bloß nicht Sachen aus Oz zeigen.
Das soll wohl auch im Musical so sein. Also, dass Dorothy da nicht so wirklich gesehen wird, sondern nur, dass wir nur die Silhouette sehen oder dass man sie nur von fern sieht. Da tut mir die Person, die Dorothy spielt, ein bisschen leid. So, hey, ich spiele in einem Musical, ich spiele in einem Kinofilm mit. Man sieht nur meinen Rücken.
Das habe ich aber auch gedacht die ganze Zeit. Die Person erzählt dann immer so, ja, ich habe Dorothy gespielt in diesem krassen neuen Wicked-Adaption. Und alle so, sure, Jan. So, man sieht dich nicht. Kannst du es beweisen?
Übrigens, ein kleiner Disclaimer. Wir haben jetzt den Film alle gestern gesehen in der Pressevorführung. Insofern, sorry, wenn da vielleicht die ein oder anderen Plotpoints noch nicht ganz so präsent sind. Aber steckt jetzt eigentlich Dorothy am Ende von Wicked Teil 2 immer noch in Oz fest? Ich habe tatsächlich das Internet gefragt und das Internet konnte mir keine Antwort darauf geben, auch nicht, wie es jetzt im Musical ist, weil im Film kommt sie ja dann wieder zurück durch die magischen Schuhe, aber die Schuhe haben ja im Musical oder im Film jetzt gar keine magischen Eigenschaften.
Aber das wissen wir nicht, das wurde einfach nur nicht erwähnt, weil sie hat ja, das fand ich eben ein bisschen, das war eine von diesen random Sachen, wo sie halt Zeug einbauen mussten, aber das nicht lang genug besprochen haben vielleicht, weil Glinda sagt ja quasi nur so, oder die treffen sich bei diesem Haushalt und dann sagen Glinda und Elphaba so, ja, jetzt hat halt Dorothy irgendwie die Schuhe, so keine Ahnung, aber es könnte ja sein, dass in der Zwischenzeit, die sind ja magisch erschienen im Oz-Film an den Füßen von ihr. Das wurde jetzt ja nur nicht erwähnt. Das kann natürlich auch sein, dass wir jetzt nur die Szene nicht gesehen haben, in der quasi jetzt bei Wicked Glinda Dorothy irgendwann mal zwischendurch gesagt hat, dass sie halt nur die Schuhe aneinander klacken muss und dann nach Hause kommt. Das ist aber eigentlich schon weird, wenn man bedenkt, dass sie halt einige Sachen so ein bisschen eingebaut haben, dass sie die Szene dann nicht einbauen. Ich habe jetzt nicht drüber gedacht, dass jetzt Dorothy für immer trapped ist in diesem Land, weil Glinda in der Version vergessen hat, das zu erwähnen.
Eine andere Sache, die sie halt einbauen mussten, weil es eben im Musical so drin ist, ist, das mit Nessa Rose, wobei hier haben sie ja tatsächlich auch so sich ein bisschen von der Handlung des Musicals gelöst oder hier was abgewandelt. Im Musical verzaubert Elphaba nämlich die Schuhe von Nessa, damit sie wieder gehen kann. Im Film kann Nessa fliegen, damit sich der Film nicht Ableismus vorwerfen muss. Aber hier war es auch wieder so, was du auch so gesagt hast, das muss halt passieren, weil es ist halt in der Vorlage so. Aber das war für mich sehr schwach, weil sich Nessa hier für mich zumindest wenig nachvollziehbar verhält. Hattet ihr das auch so, dass sie da,
ja,
also dass sie da super unsympathisch rüberkam?
Ja, ja. Ich glaube, das ist aber ja auch grundsätzlich so schon im Charakter angelegt, ne? Aber es geht für mich deshalb nicht so ganz auf, weil theoretisch ist es ja wieder so ein Emanzipationsmoment von Elphaba, die sich halt loslösen muss von ihrer Familie, für die sie halt immer alles gegeben hat. Die sie halt eigentlich immer nur ausgenutzt haben. Und das irgendwie funktioniert das aber so ganz schwierig. Und ich finde halt, also das, was ich vorhin im Nicht-Spoiler-Teil irgendwie meinte, also theoretisch kannst du natürlich ein Konstrukt aufbauen, wo alles, was Elphaba macht, immer ins Gegenteil umschlägt. Ja, also sie will was machen und oder sie macht was und das wird halt eben auf die beschissenste Art und Weise interpretiert von der Gesellschaft. Und ich glaube, da geht es ja auch hin und das wird uns immer wieder gezeigt. Und ich glaube, dass du es halt noch mal ein bisschen höher drehen hättest können, damit wir noch klarer verstehen, wie dieser Propagandamechanismus damit zusammenhängt. Also ich glaube, da hätte man einfach noch super viel irgendwie auch dramaturgisch zuspitzen können. Vielleicht auch, um es ein bisschen platter irgendwie dann am Ende zu machen. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, also mir haben Spitzen irgendwie so ein bisschen gefehlt. Und ich finde halt, bei Nessa Rose wird das halt dann so richtig offensichtlich, weil auf einer gewissen Art und Weise wird ja dann trotzdem am Ende noch gesagt, okay, Nessa Rose ist das Einzige, was Elphaba aus dem Versteck locken kann. Aber warum eigentlich? Sie hat sich doch eigentlich von ihr losgelöst. Und eigentlich weiß Glinda das ja auch gar nicht, dass sie sich von ihr losgelöst hat. Warum sagt Glinda dann also in dem Moment, das ist deine einzige Chance, wie du sie halt irgendwie aus dem Versteck locken kannst?
Aber dann,
warum geht der Plan dann auf?
Aber das ergibt doch Sinn. Du meinst doch gerade, dass Glinda nicht weiß, dass Elphaba sich losgelöst hat. Das heißt, Glinda ist noch der Auffassung, dass quasi
Elphaba die Schwester alles... Ja, schon, aber warum geht der Plan auf?
Ja, ich glaube,
das wäre doch jetzt viel, viel krasser, wenn Glinda sie gar nicht mehr kennt und dann auch so ein Aha-Moment bei Glinda einsetzt. Oh mein Gott, krass, okay, Elphaba hat eine Entwicklung nochmal gemacht, die ich gar nicht mitbekommen habe, was ja auch passieren musste, weil sie halt nicht mehr zusammenhängen. So. Und dann hast du auch eine höhere, also das meine ich auch mit Fallhöhe, dann hast du eine andere Fallhöhe nochmal und eine Konsequenz in dem, wie Glinda sich halt einfach verhalten hat, dass sie sich dafür entschieden hat, in der Stadt zu bleiben, zur Propagandamaschine zu werden. Das hat am Ende des Tages hat es ja auch keine Konsequenzen für sie, dass sie sich dafür entschieden hat. Und die Konsequenz hätte aber sein können, dass sie irgendwann versteht, dass sie ihre Freundin dadurch nicht mehr wirklich so sehr kennt und nicht mehr nachvollziehen kann, was irgendwie bei ihr alles passiert ist. Und also, ne, also das sind so Sachen, die passen irgendwie, also das baut nicht so richtig aufeinander auf. Das Gleiche auch mit Fiero. Ich verstehe zero, warum er sich auf einmal für Elphaba dann entscheidet. Also nee, ich weiß es theoretisch,
das finde ich voll logisch, weil ich habe mich die ganze Zeit schon gewundert beim Trailer-Material, also das fand ich ja ganz schlau, dass sie sozusagen diese Hochzeit zwischen Glinda und Fiero so in den Vordergrund gestellt haben, weil ich auch so war, ja, safe bleiben die doch nicht zusammen. Weil man weiß doch ja aus Teil 1, dass quasi Fiero eigentlich immer schon die Ideale von Elphaba hatte, dadurch, dass sie ja zusammen auch den Lion gerettet haben und so.
Warum ist er dann die ganze Zeit, ich weiß nicht irgendwie,
es macht warum man noch so lange da rumhängt, meinst du?
Oder? Ja.
Ja, das ist wiederum eine andere Frage.
Das macht ihn, finde ich, jetzt nicht unbedingt, macht ihn jetzt nicht unbedingt attraktiver, finde ich.
Ja,
warum er noch Teil von der Garde ist, von der
Propagandamaschine.
Aber ist das nicht, ist er nicht nur Teil der Garde, damit, weil ihm das noch mehr ermöglicht, Elphaba zu finden?
Genau, also das ist ja das, was er sagt. Er sagt, ich muss hier derjenige sein, der als erstes bei ihr ist, weil ich bin der Einzige, der verhindern kann, dass dann Schlimmeres passiert. Aber und deshalb muss er diese... Genau. Aber wiederum ist es halt nicht so richtig zugespitzt, ne? Also es ist nicht so richtig auf die Höhe getrieben.
was das, und also was genau bringt das für eine Fallhöhe für ihn mit? Und was bringt das für eine Fallhöhe für sie mit, wenn er sich so verhält? Und wie kannst du das nochmal zuspitzen, auch in der Kombination, also wie er sich gegenüber Glinda verhält? Ich finde, es ist alles angelegt und ich sehe, worauf das hinausläuft, aber ich finde, es ist noch nicht zugespitzt genug.
Vor allem geht es halt sehr schnell. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass man halt nicht für alles gleichmäßig Zeit hat, weil was ironisch ist, wenn man bedenkt, dass das Bühnenstück ja anscheinend insgesamt nur so lang ist wie der erste Film. Aber weil ich finde halt, es ist witzig, wie schnell quasi instant nach der Hochzeit Fiara so quasi komplett kalt geht und Glinda irgendwie, also so A, ignoriert und B, dann halt sofort sich diese Verbindung zwischen Fiero und Elphaba so entwickelt. Aber dann wird er auch schon wieder abgestellt, weil er muss dann auch zur Vogelscheuche werden.
Ja, ja, genau. Also es ist halt, genau, es ist halt irgendwie so, deshalb ist es für mich alles so ein, es ist wie so ein, es wird so, ja, es wird abgetickt.
Aber ich
und dann
auch
passiert das und dann passiert das. Und
aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, also ich glaube nicht so doll, aber so einige von diesen Sachen, die wir jetzt sagen, waren auch schon so im ersten Film, aber wir haben so aus rosa-rot-grüner Brille Gründen so ein bisschen auch ein paar Sachen vielleicht eher hingenommen, weil der Grundaufbau ein bisschen stringenter war. Und wenn dann mal so ein, zwei Sachen waren, die vielleicht nicht so reingepasst haben, waren wir so, ja, und jetzt, wo es vielleicht nicht mehr ganz so ist wie im ersten Teil vom Aufbau her, fällt es vielleicht eher auf? Ich weiß nicht.
Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass du in dem ersten, wenn du jetzt das Ganze als ein großer Film siehst, dann hast du in der Exposition im ersten Akt immer die Möglichkeit, mit solchen Sachen davonzukommen, wenn du noch nicht so stringent bist, weil du immer davon ausgehst, dass du halt die Sachen später nochmal aufgreifen kannst und nochmal vertiefen kannst. Aber wenn du es dann in deinem zweiten Akt und am Ende vom zweiten Akt in den dritten Akt hinein, wenn du es da immer noch nicht machst, wenn du da immer noch nicht konkret wirst mit okay, das ist mein Charakter und das ist die Fallhöhe meines Charakters, das sind die Wünsche meines Charakters und das sind die Schwächen von meinem Charakter. Wenn du da immer noch nicht spezifisch genug bist, das ist der Moment, wo es dann halt einfach, wo es dann eben auffällt und wo es dann halt auch so ein bisschen, ja, wo es halt schade ist, wenn es nicht da ist. Und ich meine, trotzdem, also ich meine, wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon gemeint, das ist halt Meckern auf hohem Niveau und auf der anderen Seite ist es halt eben auch so, dass du in einem Film, wenn die Vorlage dir das nicht gibt, ganz schwierig das noch draufbauen kannst.
Ich glaube, wenn du halt nicht alle verärgern möchtest, die halt Hardcore-Fans von den Musical, vom Musical sind.
Genau. Und ich glaube, dass aber auch am Ende des Tages wahrscheinlich in so einem Musical, muss man sich ja auch nochmal überlegen, also wo ist denn ein Film stilistisch anders als wie beim Musical? Es ist, weil du näher rangehen kannst an die Charaktere, du kannst ein Close-Up machen, du kannst auf der Bühne kein Close-Up machen. Das heißt, du musst die Gefühle, die die Charaktere auf der Bühne haben, müssen durch den Dialog und durch große Gesten funktionieren. Und dann wird das halt natürlich total simplifiziert und dann hast du, genau, also du erzählst es halt quasi anders, ne? Du musst es halt irgendwie durch deine Körperhaltung, durch deine Körpersprache irgendwie auch mehr transportieren. Beim Film ist es aber eben so, dass du voll viel über Blicke erzählen kannst. Und aus irgendeinem Grund wurde das nicht so eingesetzt, wie man es hätte bei dem stilistischen Medium-Film hätte machen können, wurde es nicht so eingesetzt, wie man es hätte machen können. Ich wiederhole
aber
mich.
Aber ich finde trotzdem schon, dass vor allem so zwischen Elphaba und Glinda, dass da schon viel durch Mimik passiert ist. Also vielleicht hätte man es noch mehr machen können, aber ich finde schon, es ist mir tatsächlich positiv aufgefallen.
Ja, und ich glaube auch, weil die beiden eine Chemie miteinander haben, ist da viel mehr passiert. Jonathan Bailey kommt in dem Film nicht gut weg, ja. Weil ich sehe das nicht bei ihm.
Ich sehe es nicht. Ja, das ist tatsächlich vielleicht ein bisschen, ja, ist wirklich.
Das ist auch so eine, präsent. das ist auch so eine Sache, die mich nicht so ganz überzeugt hat. Das er ist ja der Grund auch, warum sie dann schließlich sagt, so in dem Song No Good Deed, also dann, okay, dann bin ich halt jetzt die Böse. Dann bin ich jetzt halt dann entspreche ich einfach der Rolle, die ihr mir eh überstülpt habt, weil sie glaubt, dass Fiero tot ist. Und das war auch so eine Sache, die so auf dem Papier funktioniert, aber irgendwie im Film, da hat wahrscheinlich so, wie du gesagt hast, so diese eine Spitze hat noch gefehlt, so wo ich dann das so ein bisschen deutlicher gemacht hat, warum sie jetzt wirklich so dass das akzeptiert, dass sie von allen als böse anerkannt wird.
Ja. Ich finde so krass, das Duett zwischen den beiden ist ja, folgt ja genau der Dramaturgie und auch dem Bild. Das ist ja eigentlich ein Zitat aus Moulin Rouge. Also das ist ja, das sind ja die gleichen Einstellungen, es folgt den gleichen, mit hin bis zu dem Schweben dann, was ja bei Moulin Rouge dann bei der Elefantenszene irgendwie passiert, wo sie dann in den Himmel reinschweben. Das sind ja genau, das ist die gleiche Reihenfolge und die gleichen Bilder. So. Und wenn ich das dann miteinander vergleiche, dann haben halt einfach Ian McGregor und Nicole Kidman haben halt einfach eine Chemie, die einfach Räume füllt. Und Cynthia Erivo und Jonathan Bailey, was? Ich fühle dann nichts.
Also ich finde, die haben schon ein bisschen Chemie, aber nicht so viel Chemie wie Cynthia und Ariana. Die haben halt einfach unmatched chemistry. Also da kann ich auch verstehen, wenn Leute die immer shippen die ganze Zeit, weil also die Beziehung, diese Freundschaft zu denen ist ja deutlich stärker als die Beziehung von beiden zu jeweils Fierro quasi.
Ja. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, die mich ein bisschen überrascht hat, weil ich hatte jetzt irgendwie erwartet, so vom Setting her, dass dann Cynthia und Ariana, dass die nicht so viele Szenen zusammen haben. Aber im zweiten Teil haben sie ja tatsächlich ungefähr so viele Szenen zusammen wie im ersten Teil, ohne dass ich das jetzt wirklich irgendwie nachgezählt habe. Und während jetzt im ersten Film Elphaba, finde ich, die größte Wandlung durchgemacht hat, hat jetzt im zweiten Teil eben Glinda den größeren Character-Arc. Ich habe dazu dieses Zitat von John Shue gefunden. Er hat gesagt, wir wünschen uns, wir könnten wie Elphaba sein und diesen Moment der Klarheit erleben, aber meistens sind wir nicht so klar, wir schwanken hin und her und verstecken uns in unserer Blase. Meistens bleiben wir einfach in unserer eigenen Welt, egal wie oft wir beteuern, dass wir für dieses oder jenes eintreten oder gegen dieses oder jenes sind. Und das ist ja im Prinzip auch so das Dilemma von Glinda, dass die sieht sich ja wahrscheinlich auch selbst als die gute Hexe oder als eine gute Person, ist aber eben dann Teil des Propagandamachtapparats des bösen Zauberers von Oz. Fandet ihr denn die Charakterentwicklung, die sie dann im Film durchläuft, fandet ihr die überzeugend? Lisa, hat dich das überzeugt, dass sie dann am Ende wieder ein Duett mit Elphaba singt?
Also Glinda ist halt diese Personifizierung von Leuten, die so in so einem System sind. Und eigentlich, also ich finde halt, man merkt ja die ganze Zeit, dass sie ja auch weiß, dass sie eigentlich was unterstützt, was anderen Menschen oder in dem Fall auch Tieren eigentlich schadet. Aber sie bleibt halt trotzdem dabei, weil sie halt, wie man ja auch durch diese Rückblenden sieht, von Kind auf quasi immer schon Bestätigung haben wollte und sich dann quasi da in so einem Umfeld befindet, wo sie quasi diese Bestätigung bekommt und irgendwie auch Vorteile daraus zieht. Ich finde, man merkt schon, dass sie anhand dessen, was sie dann auch über den Zauberer beziehungsweise eigentlich eher durch was durch Elphaba ihr dann auch noch gezeigt wird, dass sie dann lernt, dass man, also ich finde schon, dass man merkt, dass sie so eine Charakterwandlung macht, aber ich bin mir irgendwie am Ende des Films nicht so sicher, für mich war nicht klar, ob Glinda jetzt wirklich verstanden hat, was passiert und ob sie quasi ihre Charakterwandlung oder ihre Handlung am Ende dann aus Mitleid oder aus dem Wunsch heraus, wirklich Gutes zu tun, macht oder ob sie es macht, um quasi das Andenken an Elphaba zu bewahren. Das war für mich irgendwie am Ende nicht so hundertprozentig klar. Ich weiß nicht, wie das bei euch war.
Ja, du hast recht. Es fehlt so eine Szene, wo sie auch nochmal irgendwie, jetzt ganz böse gesagt, wo sie ins KZ kommt oder so, also wo sie dann das ungefähr Elend der Tiere sieht. Dass es, die Szene gibt es ja nur mit Elphaba. Und insofern hast du tatsächlich recht, es fühlt sich tatsächlich mehr so an, als hätte sie da würde sie das als Wunsch von Elphaba so.
Es wird umsetzen. Halt einmal, als sie auf dem Weg zu Elphaba ist und dieses Pferd nimmt, da sagt sie halt einmal ganz kurz so, ich brauche deine Hilfe, bevor die losreiten, woraus ich dann quasi diesen Minisatz, der mir hingeworfen wurde, quasi daraus geschlossen habe, dass sie Tieren auf jeden Fall mit Respekt begegnet, weil sie die eben nicht einfach als Fortbewegungsmittel einsetzt, sondern mit denen kommuniziert. Aber das war so das Einzige, wo ich mich jetzt dran erinnere, dass sie so interagiert hat mit den Tieren. Also ja, dann am Ende hatte man ja wirklich nicht so eine Szene. Aber ja, es war auf jeden Fall, man hat auf jeden Fall deutlich gesehen, dass der Fokus auf ihr lag. Aber ja, ich weiß nicht, habt ihr am Ende dann gedacht, so, jetzt hat Glinda die Ideale von Elfie übernommen? Oder bin mir nicht sicher.
Ich glaube, dass Glinda immer die Ideale übernimmt von demjenigen, der ihr als letztes die Ideale
gesagt hat.
Erzählt hat.
Oh je. Na gut, dass der Zauberer von Oz nicht mehr da ist und dass Madame Horrible im Knast sitzt.
Ja. Aber ich glaube, Madame Horrible hat nicht genug. Also ich glaube, sie ist so ein bisschen bei ihre Stellung bei Glinda deshalb verloren, weil sie sich halt entblößt hat und sie halt eben so angegangen ist, so, und nicht respektiert hat. Und ich glaube, das kann eine Glinda nicht vergessen. Aber ich glaube, wenn da jetzt der oder die nächste Influencerin in dieses Königreich reindroppt, dann werden wir ganz schnell sehen, dass Glinda schon wieder eine 180-Grad-Drehung macht.
Ich weiß nicht, eigentlich will ich nicht glauben, ich habe es ja selbst gesagt, aber eigentlich will ich nicht glauben, dass Glinda wirklich so leicht zu beeinflussen ist. Ich will irgendwie glauben, dass sie eine wirklich ehrliche Wandlung gemacht hat. Aber es wird halt wirklich nicht so hundertprozentig da. Weil wenn du gerade die Szene ansprichst mit heißt sie wirklich Madame Horrible?
2M, ja.
Okay. Also da sagt sie ja sogar am Ende noch, bevor sie, glaube ich, festgenommen wird, so, also da wiederholt sie ja dieses Zitat, was sie quasi im ersten Teil zu Glinda sagt, von wegen, ich glaube ja nicht, dass du es schaffen kannst, aber ich nehme dich jetzt auf in die Schule. Irgendwie so ein Zitat gab's da ja. Und das wiederholt sie dann ja zu ihr, bevor sie festgenommen wird. Woran man ja schon sehen kann, also das, was ihr gerade meintet, dass sie ja eigentlich nur salty ist, weil oder sich halt quasi freut, dass sie jetzt Madame Horrible eins auswischen kann. Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir den Film auch noch mal sehen. Vielleicht ist es eigentlich doch irgendwo gewesen. Aber gut, der Fakt, dass wir uns jetzt nicht instant dran erinnern können, spricht vielleicht eher dafür, dass es ein bisschen offen gelassen wird.
Naja, ich glaube, also das, was wir ja schon meinten mit Chemie und so weiter, ich glaube, die Verbindung zwischen Elphaba und Glinda ist eine besondere und dementsprechend wird das schon vieles überwiegen. Und ich glaube, sie hat ja auch innerhalb des Films ganz oft eigentlich immer nur so diesen Anspruch gehabt, dass sie halt irgendwie meinte, wenn ihr zwei nur mal miteinander reden könntet, dann würdet ihr beide euch vertragen und dann könnten alle meine Freunde auch miteinander befreundet
ja,
sein.
Ja, das ist wirklich so. Ja, stimmt, sie redet ja wirklich dann nur darüber, dass die sich verstehen und nicht darüber, wenn ihr euch vertragt, können wir vielleicht eine Lösung ausarbeiten, um die Tiere zu schützen.
Nee, es geht ihr nicht um den Inhalt. Ich glaube, sie ist ein sehr emotionsgesteuerter Mensch.
Sehr harmoniebedürftig.
Und sehr harmoniebedürftig. Und ich glaube, am Ende des Tages, wenn keine großen Konflikte in diesem Königreich passieren, dann wird sie auch eine sehr gute Anführerin sein, weil sie immer versuchen wird, die Harmonie hochzuhalten. Aber wenn nochmal irgendwelche konfliktreichen Sachen passieren, könnte sie auch strugglen.
Wenn Dorothy in einem Land jetzt für immer gefangen ist und dann ihre eigene Revolution anzettelt, weil sie ihr nicht gesagt wurde, dass sie mit ihren Schuhen zurückkommt, weil Glinda das vergessen hat, dann gibt es Probleme.
Ich habe jetzt noch einen anderen Punkt, der zahlt so ein bisschen darauf ein, was wir jetzt auch schon mit Glindas Charakterentwicklung gesagt haben. Und zwar, der Film ist ja 23 Minuten kürzer als der erste. Und ich hatte so hinten raus tatsächlich das Gefühl, dass einige Sachen mir zu schnell gingen. Also der Untergang von Madame Macabre, die Rückkehr der Tiere und auch die Versöhnung zwischen Tierreich und den Menschen, das war irgendwie zu schnell. Da wollte der Film zu schnell zu einem guten Ende kommen. Ging es euch da auch so?
Also ich finde nicht, dass es am Ende noch gerushter war als in der Mitte. Ich finde, in der Mitte war es auch schon gerusht. So, ja, es würde, also du hattest wenig solche, wovon ich ja immer so Fan bin, sind so Nachleseszenen, wo du nochmal ganz tief in das Gesicht von deinen Akteurinnen reinschauen kannst und dann rein interpretieren kannst, was die gerade so fühlen. Das gibt's eher selten, also schon eher dann bei Elphaba nochmal, und ich meine, klar, du hast ja auch nochmal diese Spiegelszene dann eben bei Glinda, was ja übrigens eine klassische Nachleseszene ist, wenn Leute sich selbst den Spiegel angucken. Ja, ich glaube, also ja, da hat so manchmal so ein bisschen die Luft dazwischen gefehlt. Aber ich glaube, also wie gesagt, am Ende des Tages funktioniert das trotzdem, ist halt nur nicht so tief, wie es halt gerne sein wollen würde.
Lisa, wie war das bei dir?
Also ich finde, also der Film an sich hat sich für mich jetzt nicht zu kurz angefühlt, aber so im Nachhinein saß ich halt da, jetzt wie ich jetzt hier sitze und bin so, oh ja, stimmt, die Sache wurde irgendwie gar nicht so richtig aufgeklärt und da kam jetzt irgendwie auch nichts mehr. Das war dann eher so im also quasi direkt nach dem Film, wo ich dachte, während des Films ist es mir gar nicht so bewusst gewesen, aber jetzt hätte ich mir schon gewünscht, dass er vielleicht hätte man so die 20 Minuten von dem ersten Film rausnehmen sollen und dann verwenden sollen, um den Film länger zu machen, weil ich finde, bei Teil 1 gibt es manchmal so ein bisschen Längen beim Zauberer, weil ich muss sagen, ich finde Jeff Goldblum witzig, aber so als Zauberer hat er für mich jetzt nicht mit Charisma umgehauen irgendwie. Ich war immer, wenn der Zauberer so für längere Zeit zu sehen ist, bin ich immer so, ja, kann jetzt wieder irgendwie mit Elphaba und Glinda oder Fiyaro passieren. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, dass ich das nochmal sagen würde, aber es ist gar nicht so mein, oder jedenfalls seine Interpretation vom Zauberer ist nicht so mein Lieblingscasting. Naja, also ja, long story short, hätte man vielleicht ein bisschen anders gewichten können, aber ja.
Aber mochtet ihr dann das Ende grundsätzlich?
Ich mochte, dass Elphaba überlebt hat und nicht für immer eine grüne Pfütze ist wie bei Oz irgendwie, wo sie ja wirklich gemeltet ist, geschmolzen ist. Ich habe halt, da haben wir ja auch Laura und ich schon ein bisschen drüber geredet. Laura und ich versuchen ja manchmal in Pressevorführungen eigentlich nicht so richtig über den Film zu reden, damit wir nicht aus Versehen zu viel reden und dann im Podcast quasi schon alles gesagt haben vorher. Aber wir haben noch kurz über diese komische Wüstenszene. Es gibt ja dieses Land außerhalb von Oz, wo die beiden dann hingegangen sind, also Elfie und Fiyaro. Und ich dachte mir so, ja gut, Happy End, schön und gut, aber also in dieser mysteriösen Wüste muss ich jetzt auch nicht ewig abhängen. Dann Laura meinte dann, da kommt bestimmt noch irgendwas anderes dahinter, hinter der Wüste, da ist noch ein ganz schönes anderes Land. Aber das sah jetzt für mich so ein bisschen trostlos aus. Ich war so ein bisschen...
Wir haben eigentlich festgestellt, dass es wahrscheinlich das Prequel ist von Dune.
Ach ja, genau. dass da irgendwo Elphaba haut dann so mit der Hand irgendwie auf den Boden und dann kommt so ein grüner Sandworm und er holt die ab und fährt die irgendwo hin.
Also ich habe mir da jetzt gar nicht so die Sorgen gemacht, weil in der Vorlage ist es ja tatsächlich so, dass da noch andere Länder und andere Kontinente sind. Gut, in der Buchvorlage stirbst du halt einfach auch, wenn du durch die Wüste läufst, aber okay. Then again ist ja Fiyaro jetzt eine Vogelscheuche, der wahrscheinlich nicht so viel Wasser braucht. Und Elphaba kann ja zaubern. Auch kann sie zaubern ohne den Grimmerich eigentlich?
Ich habe es irgendwie so ein bisschen so verstanden, das wollte ich euch noch fragen. Hat sie ihre Zauberkräfte an Glinda gegeben, kurz bevor sie weg ist? Weil die haben doch noch so gesungen zusammen und dann hat sie noch mal so zurückgeguckt und dann irgendwie war noch irgendwas anderes, weswegen ich dachte, oh, ich glaube, Glinda hat jetzt die Zauberkräfte, weil in Zauberer von Oz kann Glinda doch auch zaubern, oder nicht? Sie hat doch, sie macht, lässt es doch auch schneien und so.
Nee, das ist die böse Hexe des Westens, glaube ich. Aber ja, sie ist eine Hexe, sie ist eine gute Hexe und sie kann zaubern. Aber wie ich ja irgendwie rausgefunden habe, kannst du das wohl auch lernen in dem Universum. Insofern, vielleicht hat sie irgendwie in einer Szene, die wir nicht gesehen haben, besonders viele Bücher durchgelesen und jetzt kann sie zaubern. Aber ich denk schon, dass sie immer noch zaubern kann. Elphaba meine ich jetzt, weil der Grund, warum sie zaubern kann, ist ja, weil eben ihre Herkunft, also dass sie ein Kind beider Welten ist. Mhm. Und das legst du ja nicht ab, nur weil du jetzt eben kein Zauberbuch mehr hast.
Ja. Aber Moment, okay, Sachen, die man irgendwie auch nicht verstanden hat. Diese grüne Flasche, ne? Mhm.
Ja.
Die wird dir ja auch nochmal gegeben. Ich hatte es schon auch so verstanden, dass dadurch, dass sie ja dann das Buch eben aufschlagen kann und dann halt eben goldene Sachen passieren, dass dass Glinda jetzt magische Kräfte jetzt doch hat, nachdem sie die ganze Zeit nicht hatte. Und ich dachte auch immer, dieses ganze Storytelling darum, irgendwie, also so wie tritt jetzt hier drauf und dann kommt die Bubble und das wird irgendwie so durch Mechanik irgendwie gemacht, dass das eigentlich die ganze Zeit auch erklärt, warum sie theoretisch in der Zauber von Oz Zauberkräfte hat, weil sie hatte eigentlich gar keine Zauberkräfte da drin, sondern das ist alles nur Tricks, die da passieren, so. Und ich dachte dann aber am Ende, dass sie jetzt, dadurch, dass eben diese goldenen Sachen passieren, dass sie dann jetzt Zauberkräfte hat und dass sie die von Elfie bekommen hat.
Ja, das dachte ich auch.
Und deshalb, ich habe es nicht hundertprozentig verstanden, ob damit dann auch das bedeutet, dass Elfie gar nichts mehr kann, weil auf der anderen Seite kannst du ja vielleicht auch die, also weil sie hat ja so krasse Kräfte, dass sie die übergeben hat, aber dass sie so ein Grundding immer noch kann. Auf der anderen Seite, wie funktioniert das denn in den anderen Ländern? Weil ist denn die Magie an das Land gebunden oder an die Person?
Also Oz ist ja ein magisches Land. Insofern würde ich fast sagen, dass es dann schon eher an Oz gebunden ist. Aber vielleicht habt ihr irgendwie eine Interpretation da draußen oder eine spannenden Take?
Vielleicht hat quasi, also ist ans Land gebunden und Elphaba hat die Zauberkräfte, aber sobald sie nicht mehr in Oz ist, kann sie nicht mehr verwenden. Und dann war sie so, okay, wenn ich jetzt nicht mehr hier bin, dann kann ich die auch irgendwie Glinda geben, weil ja. Glinda kann sie ja noch verwenden.
So hatte ich das nämlich verstanden.
Müssen wir den Film vielleicht doch nochmal gucken.
Musical-Menschen, ja. Helft uns. Oder Internet, hilf uns gleich nach diesem Podcast.
Genau. Laura, haben wir jetzt eigentlich deine dramaturgischen Probleme mit dem zweiten Teil genügend besprochen?
Ja.
Okay.
Und wie gesagt, am Ende des Tages alles immer noch auf hohem Niveau und so weiter. Ich hatte trotzdem richtig viel Spaß an dem Film und ich saß da und ich habe das richtig genossen und ich werde mir den auch nochmal anschauen. Es ist halt einfach, was willst du machen, wenn du so eine Vorlage hast, dann kannst du auch nicht mehr so viel rausholen.
Das ist halt so, ja, schon unser Job, dass wir dann natürlich auch bei den kleinen Handlungslöchern reinstochern und dann mal kritisch nachfragen.
Das macht doch alles keinen Sinn.
Aber man muss das ja am Ende so alles wieder zusammenpacken immer und dann gucken quasi, was unsere einzelnen Beobachtungen dann so am Ende so ergeben. Das ist ja durchaus.
Also ich werde mir den Film, glaube ich, diesmal aber auch wirklich nochmal anschauen. Genau. Und insofern, glaube ich, haben wir auch alles besprochen und dann würde mich nur nochmal einmal vielleicht eine Frage an euch, einen gewissen Ausblick. Gibt es denn irgendwelche anderen Musicals oder Filmmusicals, die in nächster Zeit anstehen, auf die ihr euch freut?
Gibt es?
Ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt erstmal ein bisschen traurig, dass die ganze Wicked-Geschichte irgendwie rum ist. Wisst ihr, gibt es dazu noch irgendwie einen neuen Teil 3 oder so, der dann noch geschrieben wird oder sowas? Ich weiß nur halt, dass ja irgendwann Frozen 3 noch kommt. Ich glaube, es ist witzig, weil ich eben Frozen vergessen habe. Aber jetzt, wo ich weiß, dass es zählt, hätte ich Bock auf Frozen 3 auf jeden Fall.
Ich auch.
Was wird denn noch so adaptiert?
Also bei dem, also wir gehen ja davon aus, dass Wicked Teil 2 auch ein Erfolg wird an den Kinokassen. Und da ist es dann ja eigentlich schon fast, ja, irgendwie safe, dass da Universal noch irgendwas mitmachen wird. Und so viele, große Franchises haben die ja jetzt auch nicht. Insofern kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, dass sie damit gar nichts machen werden. Wahrscheinlich wird es dann aber eher sowas so in Richtung Prequel geben oder so, dass sie dann...
Weil die Geschichte von Dorothy, wie sie für immer eingesperrt ist in Oz. Sorry, ich höre auf damit. Das ist eigentlich jetzt nicht so witzig, dass ich ständig nochmal sagen muss.
Also ich glaube schon, dass da irgendwas noch mit passiert, ja. Bin ich mir ziemlich sicher.
Vaiana
kommt
noch, Live-Action.
Ja, genau. Vaiana ist auch das Einzige, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Dann wird es wohl irgendwie ein Jekyll und Hyde Musical geben.
Wirklich?
Aber da gibt's auch, ja, da gibt's aber noch kein Startdatum.
Oh, da wäre ich ja.
Ein Remake von Oliver wird es auch geben. Aber ich lass mich gerne überraschen. Also ich habe jetzt kein Musical, auf dich, dass ich mich freue. Aber wenn das dann so wird wie bei Wicked, dann ist es vielleicht auch einfach manchmal ganz passend, wenn man dann das einfach so auf sich zukommen lässt.
Ja, ich bin ja auch noch neu im Musical-Business. Also
genau.
Ich bin sowieso offen jetzt für alles.
Ja, hast du Moulin Rouge gesehen, Lisa? Hast du Moulin Rouge gesehen?
Nee, ich das bin lange schon auf meiner Watchlist, weil ich immer nur so Ausschnitte sehe und denke, Mann, ich muss dann endlich mal gucken.
Vielleicht sollten wir Moulin Rouge gucken und nicht Cats.
Was? Das, ja, okay,
vielleicht hast du recht. Das knobeln wir dann aus, wenn wir den Witcast hier beendet haben.
Besser für uns alle vermutlich, wenn wir Moulin Rouge gucken.
Dann würde ich sagen, war's das für dieses Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Wie hat euch denn Wicked Teil 2 gefallen? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank an euch, Lisa und Laura. Vielen Dank an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Laura Samide. Regie Ron Harupa. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.